Also etwas habe ich bereits gelernt heute Morgen bei euch. Wenn man sagt, das hat Folgen. Und ich finde das eigentlich noch schön. Oder ich wünsche mir, dass das passiert. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Anliegen von uns allen, oder? Dass wir da zusammengekommen sind und sagen, wir glauben, dass Wort Folgen haben. Und gerade darum sind wir da zusammengekommen und möchten uns ganz bewusst um das Wort Gottes begehen und wir hoffen und wir beten, dass das Wirkungen hat in unser Leben drin, dass es uns verändert, dass es uns begleitet, das Wort, und mit uns etwas macht. Das wünsche ich dir und auch mir selber, dass Gott heute uns verändert. Ja, zum Anfang der heutigen Predigt möchte ich uns eine kleine Geschichte erzählen, oder besser gesagt eine kleine Geschichte vorlesen. Da heißt: Eines Tages besuchte ein Hund in Indien den Tempel mit den 1000 Spiegeln. Der Hund, stieg die hohen Stufen mit seinem Herrn hinauf. Dann betraten beide den Tempel und schauten in die unzähligen Spiegel. Der Besitzer beobachtete seinen Hund genau, der seinen Schwanz einkniff und vor Angst knurrte. Wohin er auch schaute, er sah nur knurrende und zähnefletschende andere Hunde. Sein Herr versuchte, ihn umzustimmen. Es gelang ihm nicht. Der Hund war von seiner Einstellung überzeugt und verließ den Tempel. Diese Welt ist furchtbar und voll von bösen Hunden. Nimm dich in Acht. Nur wenn du Abstand hältst, kommst du durchs Leben. Einige Tage später ging der gleiche Herr mit einem anderen Hund wieder in den Tempel mit den 1000 Spiegeln. Es war der Lieblingshund seiner Frau, die ihn besonders mochte, weil er ausgesprochen menschenfreundlich und zugewandt reagierte. Er schaute auch in die vielen Spiegeln, erkannte überall seinesgleichen und wedelte mit dem Schwanz. 1000 Hunde freuten sich mit ihm und wedelten liebevoll zurück. Er dachte, als er den Tempel verließ, die Welt ist voll von freundlichen Hunden. Jede Beziehung ist reizvoll und wunderschön. Nur wenn du mit dem Schwanz wedelst, mögen dich alle. Tja, vielleicht bist du auch schon mal in einem Spiegellabyrinth gewesen und du kannst die Geschichte so voll und ganz nachvollziehen, wie das so ist. Und ziemlich sicher ist es so, dass du und ich und wir alle seit Kindheit hilfreiche und auch weniger hilfreiche Überzeugungen in uns haben. Überzeugungen, wo wir leben und wo wir oft ganz sicher sind, dass genau so und zwar wirklich so ist. Ich behaupte mal, einige von diesen Überzeugungen, die sind gut. Die sind hilfreich, die helfen uns, gut durchs Leben zu kommen. Die sind vielleicht so ein bisschen wie ein liebwedelnder Hund, oder? Und dann gibt es andere Überzeugungen, die sind viel mehr so wie ein kläffender Hund. Die tun uns eigentlich nicht gut. Und ich behaupte sogar, es gibt viele Überzeugungen, die wir irgendwie in uns haben, die schlichtweg nicht wahr sind, die Lebenslügen sind. Ein amerikanischer Psychologe, der Dr. Chris Truman, der erklärte mal, wie so Lügen entstehen und wie sich die Lüge in uns innen festnistet. Er sagt, oder seine Definition ist, ihr Gehirn lässt sich mit einem Kassettenrekorder vergleichen. Also wir merken, so die Definition, die ist bereits ein bisschen älter, aber ich glaube, wir verstehen sie noch, oder? Okay? Also nochmal, ihr Gehirn lässt sich mit einem Kassettenrekorder vergleichen. Es kann sowohl Botschaften aufnehmen als auch wiedergeben und es hat Zugang zu einer persönlichen Bibliothek von tausenden Kassetten, die jederzeit abgespielt werden können. Diese Kassetten enthalten alle Überzeugungen, Einstellungen und Erwartungen, die Sie während Ihres Lebens aufgenommen haben. Manche dieser Kassetten in Ihrem Gehirn enthalten die Wahrheit. Wie etwa, man kann es nicht allen recht machen. Also das ist ein Wort, sagt er. He? Oder auch ein Wort, sage ich, das Leben ist hart. Andere dagegen enthalten Lügen wie, ich bin nur so viel wert, wie meine Leistung. Viele ihrer Lügenkassetten sind schon lange vorhanden, manche sogar seit ihrer Kindheit. Sie haben sich diese Bänder so lange angehört, dass sie mittlerweile wahr klingen, obwohl es Lügen sind. Die Frage heute Morgen ist ein bisschen, wer bist du? Wer bin ich? Was macht uns aus? Und auf dem Stuhl, die ein oder andere haben schon mit grösserer oder weniger grosser Freude festgestellt, sind Zettel ausgelegt und Bleistift. Ja, heute schaffen wir miteinander. Ich lade dich ein, dass du den Zettel und den Bleistift einmal führen nimmst. Ich weiss, auf den Knien ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber ich lade dich ein, dass du auf dem Zettel 3 Stärken von dir aufschreibst. 3 Stärken. Und dann schreibst du noch 2 Komplimente auf, die in den letzten, sagen wir mal, 14 Tagen jemand über dich gemacht hat. Also man schreibt auf 3 Stärken und 2 Sachen, die jemand über dich gesagt hat. Kompliment. Vielleicht noch wichtig, bevor du anfängst zu schreiben, das, was du da aufschreibst, ist allein für dich. Also du kannst ganz ehrlich sein. Oder? Du musst es niemandem zeigen. Nachher. 3 Stärken, 2 Komplimente, die dir jemand gemacht hat. Gerade jetzt. Also das bist du. Oder besser gesagt, das ist ein Teil von dir, die Sache, die du jetzt auf den Zettel geschrieben hast. Ich glaube, Gottes Urvision für dich und auch für mich ist, dass er selber, der Dreieinige, der Lebendige, der Allwissende, der Allpräsente Gott, mit dir und dir und dir und mit mir Zeit verbringen möchte. Er möchte mit dir in Beziehung sein, er möchte zu dir reden, er wünscht sich, dass du ihn hörst und er wünscht, dass du mit ihm redest. Er möchte einfach mit dir zusammen im Garten sein, sprich Zeit verbringen. Und dann sagt er, dann möchte er mit dir zusammen die Welt gestalten, bewahren, bebauen, beherrschen. Er möchte mit dir zusammen unterwegs sein. Ja, dazu hat er dich berufen, um Gemeinschaft mit dir zu haben, um mit dir Beziehung zu pflegen, um mit dir zusammen die Welt, die Gesellschaft, wo du mittendrin lebst, zu gestalten und zu bebauen. Er sieht dich als ein wertvolles Gegenüber, als ein Mitgestalter. Und heute möchten wir miteinander einen Text anschauen, wo aus meiner Sicht viel von dem ein bisschen zum Ausdruck kommt, der Psalm 139. Aus meiner Sicht ist das wahrscheinlich einer der bekannteren Psalmen, ein sehr bekannter Psalm wahrscheinlich sogar, ein wunderschöner Psalm mit fast unglaublichen Aussagen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir hören den Psalm zwar gern, aber wir glauben gar nicht so ganz, was da drin steht. Oder man lehnt es vielleicht manchmal zu wenig an uns an. Manchmal habe ich so den Eindruck, es wäre gut, wenn der Psalm 139 so eine feste Kassette wäre, die uns drin wäre. Wo immer wieder mal der Psalm abläuft. Und ich habe den Eindruck, wenn man könnte die Kassette noch mehr aufnehmen und abspielen lassen, dann könnte es gut sein, dass die Welt ein bisschen friedlicher, harmonischer würde werden, dass uns und auch Menschen um uns herum ein bisschen besser würde gehen. Der König David ist der Verfasser von dem Psalm, der Dichter vom Psalm. Er ist in einer äußerst schwierigen Lage, wo er den Psalm schreiben tut. Er wird nämlich verfolgt und gewisse Menschen möchten ihn am liebsten ermorden. Und dann sitzt er sich an und betet und schreibt den Psalm. Ein Psalm, der voller Geborgenheit ist, voller Nähe zu Gott. Herr, bei dir bin ich geborgen, Tag und Nacht. Dank sei dir, Gott. Und ich möchte uns jetzt den Psalm lesen nach der Luther-Übersetzung. Übertitelt ist der Psalm ziemlich treffend mit Gott allwissend und allgegenwärtig. Da heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen. Das mache ich jetzt nicht, ich will uns vorlesen. He? Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Betete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwachte, bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest doch du den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. O Gott, erforsche mein Herz und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ist das die Du-Ich-Beziehung, die Beziehung von Gott zum David aufgefallen? In fast jedem Vers ist von Gott dreht. Und in fast jedem Vers ist vom David dreht. Und in fast jedem Vers ist von dieser Beziehung von Gott zum David dreht. Vielleicht nimmst du heute Nachmittag die Haie mal zwei Farbstifte. Eine Farbe für den David, eine Farbe für Gott. Und dann malst du den Text einmal bunt. All die Stellen, wo David, all die Stellen, wo Gott aussagt. Jemand hat das Thema von dem Psalm einmal mit wenigen Sätzen zusammengefasst und gesagt: Gott sieht alles. Er weiß alles. Er kann alles und ist überall anwesend. Gott kennt uns. Gott ist bei uns und sein größtes Geschenk ist, dass wir ihn kennen dürfen. Und ich frage dich, wie tönt die Zusammenfassung für dich? Vertrauenswürdig? Oder eher beängstigend? Wie tönt das, wenn es heißt, Gott sieht alles, weiß alles, kann alles und ist überall anwesend? Er kennt uns durch und durch. Ist manchmal nicht so, dass man so sagt, es ist ganz gut, oder es ist ganz gut, wenn du mich nicht ganz kennst. Weil es könnte sein, wenn du mich besser kennst, dass du mich dann gar nicht mehr so siehst, wie du mich jetzt gerade siehst. Ich glaube, wir sagen immer wieder mal, es ist besser, wenn du nicht alles von mir weißt. Bei Gott ist es ganz anders. Du kannst und musst bei ihm nichts verstecken oder verbergen, sondern Gott kennt uns ganz genau. Er weiß sogar, wie viel Haar das wir noch haben. Und er liebt uns trotzdem. Obwohl, ja, nicht wegen der Haar. sondern er kennt uns durch und durch. Auch mit allen unseren Fehlern und Macken und weiss ich was. Und er liebt uns trotzdem. Gott geht mit uns durch alle Situationen, durch alle Versuchungen, durch alle Tiefen und Höhen vom Leben durch. Er bewahrt, liebt und führt uns. Ich glaube, Angst vor dem allwissenden Gott ist unbegründet. Und Angst vor dem allwissenden Gott sagt vielleicht viel mehr über unsere Lebenslüge aus, über unser Gottesbild, als über ihn selber. Ist Gott ein liebender, barmherziger Vater? Einer, der Beziehung und Geborgenheit wie über allem drüber hineinsteht? Oder ist Gott vielmehr einer, der ständig schaut, was du gerade machst und wehe, er sieht gerade etwas, dann ist er sofort da und straft dich sofort? Ich glaube, unser Psalm, der malt das Gottesbild, dass Gott allwissend, allgegenwärtig, allwirksam ist und dass wir gerade drum staunend vor Gott dürfen stehen. Er soll Rache und Gericht ausführen. Über andere und auch über mich selber, so der Psalmschluss. Ich überlasse alles ihm. Nochmal die Frage, wer bin ich? Darf man so viel sagen? Einer, der einen allwissenden, allgegenwärtigen, allwirksamen Gott hat. Einer, der weiß, dass Gott gut mit mir meint. Bei ihm, da darf ich ganz geborgen sein, ganz getrost sein. Ich glaube, wunderbar, wenn die Grundüberzeugung mehr und mehr zu einer Kassette wird, die immer und immer sich wiederholen tut. Wo ich darf wissen, mit ihm, da darf ich getrost durchs Leben gehen. Und so sage ich, lass uns in den Psalm noch mehr vertieft drin hineinschauen. Ich möchte jetzt wie so ein bisschen abschnittweise vorgehen und uns den Abschnitt nochmal lesen, die entsprechenden Verse, dann mal nach der Übersetzung Neues Leben. Und immer auf der rechten Seite wirst du den Luther-Text eingeblendet haben, wenn du möchtest vergleichen. Gott ist allwissend. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und du bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist mir zu wunderbar, zu groß, dass ich es je begreifen kann. Könnte. Nochmal, der David wird verfolgt, wo er da schreibt. Er wird verspottet. Man will ihn am liebsten umbringen. Und in dieser Situation, da schreibt der David das. Ich glaube, der David, wenn er das betet, da weiß er ganz genau, dass seine Seele zurzeit aufgewühlt ist. Ich meine, wenn einem Leute nach dem Leben trachtet, dann muss einem das aufwühlen. Ich glaube, der David weiß, dass er aufgewühlt ist. Er weiß, dass seine Gedanken nicht ganz alle lupenrein sind. Und darum dankt er Gott einfach das erste Mal, dass er ihn überprüft, ihm ins Herz schaut. Er sagt, Gott, du hast mein Herz geprüft, du hast in mein Herz hineingeschaut. Du weißt ganz genau, wie ich es meine. Du weißt um meine Liebe zu dir. Und Herr, du weißt um meine Sünde gegen dich. Du siehst all mein Tun, Vers 2, und du siehst alles, was ich einfach losie habe. Du siehst und du kennst alle meine Gedanken. Du weißt die Worte, die ich demnächst werde aussprechen. Herr, bei dir, da muss noch nicht alles fix und fertig sein, sondern du bist einer, der mit dem Werdenden kann umgehen und du begleitest mich in all dem drin. Und du tust ganz behutsam, beschützend und wohlwollend deine Hand um mich legen. Vers 5. Und dann sagt der David, wow. Das ist auf irgendwie eine Schuhnummer zu groß für mich. Ich check's nicht. Und wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, dann haut mir das eigentlich schlichtweg aus den Socken. Danke, Herr. Danke, bist du so da für mich. Weisst um alles. Alles. Und das ist einfach gut. Gott ist allgegenwärtig. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Wenn ich die Verse höre oder die Verse lese, dann kommt mir immer ein altes Erlebnis in den Sinn. Es ist schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, da bin ich nach einem übervollen Arbeitstag in Chur und dort noch einen Abendkurs geleitet und dann irgendwann auf der Heimfahrt auf der Autobahn Richtung Thurgau gewesen. Ab der CD, da ist gerade ein Lied gelaufen, ausgerechnet von dem Psalm. Nämlich mit «Nehme ich die Flügel der Morgenröte». Und dann macht es Klick. Und auf einen Touch ist alles Licht im Auto und ums Auto weg. Keine Funktion mehr. Das einzige Licht, das noch funktioniert hat, war der Pannenblinker. Und ich bin mit dem Pannenblinker auf dem Pannenstreifen bis zur nächsten Ausfahrt gefahren. Ich weiß gar nicht recht, ob man das hätte dürfen. Und kaum habe ich parkiert, da fahrt keine Polizei nebenan. Und ich habe gedacht, ja, ist glaube gut, dass die erst jetzt kommen. Nachher ein Telefon mit dem TCS, die haben mich ein bisschen vertröstet und gesagt, ja, wir kommen, aber sie müssen schon sicherlich Geduld, es wird schon etwa eine Stunde oder ein bisschen länger dauern. Ja, und dann stand ich da, kurz vor Mitternacht, irgendwo an einer einsamen, verlassenen Autobahnausfahrt, wartend. Und noch im Ohr, so würde auch dort meine Hand mich führen. Tja, vielleicht kennst du Situationen. Oder natürlich dramatischere Situationen, als jetzt gerade die eben geschilderte Situation. Aber also so eine Situation, wo du plötzlich denkst, ja, wo ist denn Gott jetzt? Oder ist er wirklich noch da oder bin ich jetzt doch plötzlich an dem äußersten Rand vom Meer, in der grössten Tiefe, in der Gottesferne, dort, wo Gott eben nicht ist? Irgendwie ist dann alles plötzlich viel schneller gegangen als angekündigt, als gedacht und befürchtet. Der TCS ist gekommen, hat die Sicherung gewechselt, das Licht hat alles wieder funktioniert und ich bin weitergefahren. Und wenn ich weiterfahre, da merke ich plötzlich, ja, Gott ist da. Und ich glaube, damals auf dieser Autobahn, da habe ich eine Lektion für mein Leben gelernt. Nämlich, Gott ist immer da. Es gibt keinen Umstand. Und auch nicht ich selber kann irgendetwas tun oder machen, dass Gott nicht mehr da ist. Gott ist allgegenwärtig. Und das ist einfach gut. Dank sei dir, Gott. Und gleichzeitig auch bitte, damals im Auto und immer wieder, Herr, hilf mir. Hilf mir, dieser wunderbaren Tatsache festzuhalten. Genau dann, wenn ich eben mich total verlassen fühle, wenn ich mich verlassen fühle von dir, wenn ich alles in Frage stelle. Und Herr, schenk den Augenblick, wo ich dich suchen kann. Plötzlich darf ich hören. Plötzlich darf ich sehen, plötzlich darf ich spüren, du bist und du bleibst allgegenwärtig. Und dann geht der Psalm weiter und sagt, Gott ist allwirksam. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Der David sieht, wie Gott allwirksam ist, wie Gott der Schöpfer und der Vollender ist. Und dann können wir uns, glaube ich, ein bisschen fragen, warum erwähnt der David ausgerechnet die Nieren im Vers 13 in der Luther-Übersetzung? Warum ausgerechnet Nieren? Damals war die Idee, dass Nieren der Sitz von unseren Gefühlen und von unserem Willen ist. Vielleicht darum, weil Nierenkoliken unglaublich schmerzhaft sind. So schmerzhaft, dass man kaum mehr denken und fühlen kann. Noch heute kennen wir ein Sprichwort, das heisst, das geht mir jetzt schon gerade ein bisschen an die Nieren. Wie trostreich. Dort, wo der Mensch den tiefsten Schmerz empfindet, dort verheißt uns die Bibel, dort ist Gott uns ganz, ganz nah. Gott weiß um din und um meinen tiefsten Schmerz. Er ist ganz anwesend, mitten drinnen. Gott war da gewesen. Da, in unserer ganzen Vorgeschichte. Da, wo wir gemacht worden sind, entstanden sind, Vers 16a. Oder auch Epheser 1, Vers 4 und 5. Und Gott bleibt bei uns. Er weiß um unsere Zukunft. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass alles genau bis ins letzte Detail festgelegt ist und festgeschrieben ist und es wird genau so kommen, wie es eben an und dazu mal festgelegt worden ist. Sondern der Psalm 139, der sagt, kein Tag Gott einfach zu verloren in deinem Leben. Gott ist da, Tag für Tag. Wir, seine Kinder, sind im Buch vom Leben notiert. Warum? Damit wir nicht verloren gehen. Wunderbar. Nicht und niemand Gott bei Gott einfach so und irgendwie verloren. Gott wirkt. Überall. Auch jetzt. Auch ganz konkret in dem und in meinem Leben. Und das darf zu dem führen, dass man einfach sagen können, ich staune. Ich staune. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Unendlich viele Gedanken machst du, Gott, über mich. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Eigentlich unmöglich, Gottes Gedanken über mich zu zählen. Unmöglich, Gottes Gedanken über mich zu erfassen, zu erkennen, wie er wirklich alles sieht, wie er es wirklich meint. Unmöglich, seine Gedanken sind so unendlich weit. Und dann sagt der David, Gedanken Gottes zählen kann eines der besten Einschlafrituale sein. Zähl nicht Schöfli, zähl nicht Sterne, sondern zähl Gottes geniale Gedanken über dich. Weil geniale Gedanken tönt einfach gut. Und dann kann man gut einschlafen. Und der David sagt, gut möglich, dass du Stunden später erwachst und dir kommt ein weiterer genialer Gedanke Gottes über dich in den Sinn. Und du kannst aufstehen und in den neuen Tag drin hineingehen. Ich staune, Gott, über deine Gedanken. Und dann der letzte Punkt, ich überlasse Rach und Gericht Gott. Ab Vers 19. Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest, fort mit euch aus meinem Leben, ihr Mörder. Sie verhöhnen dich und lehnen sich gegen dich auf. Sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte ich die nicht verachten, die sich dir widersetzen? Ja, ich hasse sie von ganzem Herzen, denn deine Feinde sind auch meine Feinde. O, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe. Und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ja, die Verse 19 bis 22, das sind die Verse, die gern weggelassen werden. ausgelassen werden. Ich meinte, oft, wenn man den Psalm 139 liest oder der Psalm irgendwo gelesen wird, dann lässt man Verse 1 bis 18 und geht direkt über zu den Versen 23 bis 24. Irgendwie passen die Vernichtungsverse nicht zu unserem reformatorischen und freikirchlichen Denken. Und wir wollen es einfach überlesen, umgehen. Heute möchten wir uns ganz bewusst auch mit diesen Versen ein bisschen auseinandersetzen. David, sein klarer Wunsch ist, weg mit allen, die mir das Leben schwer machen. Weg mit allen, die mich verspottet, die mich hänseln, die mich verfolgen, die mich umbringen möchten. Mal Hand aufs Herz. Sind die Verse nicht irgendwo nachvollziehbar? Gott ist nicht manchmal auch so, dass wir eigentlich genauso denken oder genauso reden, dass wir sagen, all die, die gegen mich sind, weg mit denen. All die, die mir widersprechen oder die mir zu direkt oder zu direktiv in mein Leben hineinreden, weg mit denen. Weg mit denen, die neidisch sind auf mich, die eifersüchtig sind. Weg mit denen, die mehr haben, die besser sind als ich. Am liebsten würde ich die alle auf den Mond schiessen. Und man redet vielleicht schlecht über sie. Oder irgendwo hinter dem Rücken über sie. Man wünscht, es würde sie dort geben. Der David, spannend, der David will an dieser Stelle seine königliche Macht nicht ausspielen. Er schickt jetzt nicht ein Heer voll Soldaten los und lässt die Feinde gefangen nehmen oder gar kaltblütig ermorden, sondern er betet und bittet Gott, Gott, du jetzt eingreifen. Er, Gott, soll Gerechtigkeit wiederherstellen. Er soll eingreifen. Er soll vernichten. Schließlich sind sie ja primär seine Finde, Gottes Finde. Mich, so sagt der David, mich hassen sie, wie sie Gott hassen. Und weil ich Gott liebe. Er sagt, sie hassen Gott und die Frommen. Der David gibt ab und sagt, Herr, übernimm du an dieser Stelle, richt du. Und dann mit den Schlussversen, mit den Versen, die wir wieder gerne zitieren, sagt der David auch, und richt du auch mich. So wie du die anderen richtest, genau mit dem gleichen Maßstab, richt du bitte auch mich. Und ich glaube, wir sind so auch an dieser Stelle eingeladen, genauso wie der David zu verfahren. Mit Gott über unsere Finden zu reden, mit denen, die eben vielleicht gegen mich reden oder die zu direktiv in mein Leben hineinreden oder die vielleicht neidisch sind oder was auch immer. Mit Gott über diese Sachen zu reden und dann ganz bewusst urteilen Gott abzugeben. Und Gott auch einzuladen, nicht nur über die anderen urzuteilen, sondern auch über mich. Bereit sein, selber können umzukehren und wieder die Wege gehen von Gottes Ewigkeit. Wir kommen so zum Schluss von dieser Predigt. Der Psalm 139, der meinte ich, der lädt uns ein auf die Frage, wer bin ich? Eine Antwort zu geben, die vielleicht so klingen kann. Ich bin wunderbar geschaffen und in Gott geborgen. Er, Gott, ist allwissend, allgegenwärtig, allwirksam. Da kann ich immer wieder mal nur staunen und Drach ganz ihm überlassen und mich selber wieder ganz neu auf den Weg von der Nachfolge machen. Bei ihm, da kann ich nämlich geborgen sein, Tag und Nacht. Gestern, heute und einfach für immer. Und ich lade dich jetzt ein, genau jetzt an dieser Stelle mal dein Handy führen zu nehmen. Und dann den QR-Code da mal einscannen. Und dann kannst du dir die Hei noch mal ganz neu zusagen lassen, wie Gott dich sieht. Und noch viel umfassender dir zusagen lassen, wie Gott dich sieht, als wir es jetzt angeschaut haben miteinander. Also, nimm wirklich jetzt dein Handy führen. Und scanne dir den QR-Code, sodass du das heute Nachmittag kannst anschauen kannst. Und dann lade ich dich ein. Mach dich auf den Weg. Entdeck deine Lebenslügen, wo du in den vergangenen Jahren oder vielleicht seit Kindheit in dir verinnerlicht hast. Und vielleicht machst du ihn mal mit einem guten Freund oder mit einem Seelsorger, mit einem Berater zusammen auf den Weg und laufst durch eure schöne Gegend durch und redest mit ihm über Lebenslügen, die sich irgendwie festgenistet haben. Und dann entscheide ich ganz neu, vielleicht eben zusammen mit einem Freund, mit einem Seelsorger, ich möchte mich wieder neu auf den Weg der Umkehr einlassen und ich möchte neu, ganz Neues eintrainieren, sodass ich wieder auf dem guten Weg der Ewigkeit unterwegs sein kann. Und vielleicht ist es daran, dass du ein neues Kassettchen dir aufnimmst. Wir haben ja jetzt den 1. März. Das heisst, wir könnten gut sagen, bis zum 31. März, jeden Tag in diesem Monat, lese ich mindestens einmal Psalm 139. Versuch, die neue Kassette aufzunehmen und immer wieder in mir abspielen lassen. Und jetzt sind wir, glaube ich, eingeladen, dass wir miteinander dürfen zwei weitere Lieder hören. Und ich lade dich ein, dass du während diesen Lieder deinen Zettel nochmal führen nimmst. Den Zettel, wo du vorne drei Stärken aufgeschrieben hast und zwei Komplimente, die jemand über dich gemacht hat. Und dann kannst du das nochmal so ein bisschen durchlesen, wer du bist. Und wenn du möchtest, dann darfst du den Zettel einfach ergänzen mit einigen Gedanken aus dieser Predigt. Mit einigen Gedanken, wo du den Eindruck hast, Gott hat dir jetzt gesagt, hey, das bist du auch noch. Dann schreib doch das auf. Vielleicht ist das das Kärtchen, das du dann mitnimmst auf den Spaziergang mit deinem Freund zusammen, wo du über Lebenslügen nachdenkst. Bist gesegnet auf dem weiteren Weg. Und vielen Dank jetzt. Amen.